Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Marietta Schwarz.
Herzlich willkommen zu dieser Fazitausgabe und zu einem Sprung ins Wasser, zumindest da, wo es möglich ist. Sommerzeit ist Badezeit und in Rotterdam tauschen sich momentan Flussbadeexperten aus aller Welt über ihre Erfahrungen mit dem Baden in öffentlichen Gewässern aus. Denn es geht hier ja nicht nur um Schwimmspaß, sondern um öffentlichen Raum und der gehört bekanntlich jedem. Philosophische Tiefenschürfung strebt die Phil Cologne auch in diesem Jahr an. Wie man es schafft, trotzdem viele Menschen dafür zu gewinnen, erklärt Programmleiter Tobias Koch. Und der Dirigent Kent Nagano hat in München The Spirit of the Moon auf die Bühne gebracht. Ein ganz besonderes Projekt, das sich mit japanischer Mythologie und No-Theater-Tradition auseinandersetzt.
Fazit.
Jetzt widmen wir uns einer wirklich ganz besonderen Veranstaltung, ein Gipfeltreffen, wie es das so noch nicht gab. Es geht ums Schwimmen und zwar um das Schwimmen in offenen Gewässern in unseren Städten. Machen wir doch schon lange im Rhein, werden vielleicht einige Kölner sagen, oder in der Isar, so die Münchner und Paris. Ja, da sollten die Olympia-Wettkämpfe in der Seine ja stattfinden. Problem allerdings, wie vielerorts, die mangelnde Sauberkeit der Flüsse. Zumindest wird so argumentiert. Tim Edler ist Architekt und kämpft mit seinem Verein Flussbad Berlin seit 2012 für eine Schwimmstelle auf der Berliner Museumsinsel. Und er hat jetzt diesen ersten internationalen Swimmable City Summit in Kooperation mit der Stadt Rotterdam gegründet. Guten Abend.
Hallo, guten Abend.
Wer kommt denn derzeit zusammen bei diesem Swimmable City Summit? Wen haben Sie eingeladen?
Also es sind ungefähr 180 TeilnehmerInnen, die jetzt hier sind. Das sind VertreterInnen von einerseits Initiativen, also Gruppen, die versuchen eigentlich lokal Projekte voranzubringen, wo es meistens darum geht, dass Menschen ins Wasser hinein wollen, das legalisieren wollen. Und dann gibt es andererseits natürlich auch Vertreter von Städten, von Verwaltungen. Es gibt relativ viele auch Unterzeichner der Charter, die eben Gemeinden sind, unter anderem Rotterdam, die das Event hier als Gastgeber auch mit eingeladen haben.
Das ist also keine Spaßveranstaltung, ja? Also warum ist es Ihnen eigentlich so ein Anliegen, dass wir in unseren Flüssen baden?
Ja, also es ist einerseits schon eine Spaßveranstaltung, weil es viel Spaß macht. Wir gehen nämlich auch baden hier. In Rotterdam geht das, ja, also im Hafen.
Waren Sie heute auch schon, ja?
Natürlich. Mit allen. Die gehen hier zusammen ins Wasser. Das schafft erstmal eine große Verbindung. Aber vielleicht die eigentliche Frage, warum ist das wichtig? Es ist interessant, hier zu hören auf der Konferenz, wie viele verschiedene Sichtweisen es darauf gibt. Und ich glaube, interessanterweise, alle zeigen darauf hin oder deuten darauf hin, dass es eigentlich mehr geht als jetzt irgendwie diese singuläre Aktivität, ich kann jetzt irgendwo schwimmen. Es geht schlussendlich eigentlich immer um größere Themen, also öffentlicher Raum und diesen Raum zu erobern und letztendlich natürlich auch über größere Themen wie Umweltschutz, Gewässerschutz und Klimaanpassungsmaßnahmen haben alle damit zu tun, dass eigentlich diese Ressource, die weitgehend brach liegt für uns als Gesellschaft, dass wir die wieder reaktivieren.
Ich kann mich erinnern, in den 80er Jahren, ich komme aus der Stadt Mainz am Rhein, da ging der damalige Umweltminister demonstrativ ins Wasser, in den Rhein, im Neoprenanzug, weil er damit zeigen wollte, der Rhein ist wieder sauber genug zum Schwimmen. Da waren wir allerdings auch damals noch ganz, ganz weit weg überhaupt daran zu denken, dass man in einer Stadt in so einen Fluss reinspringt. Die Flüsse waren ja auch gar nicht zugänglich. Da hat sich ja auch etwas verändert, oder?
Ja, das hat sich, also zum Beispiel der Rhein, also Klaus Töpfer ist ja eigentlich als Folge der Sandoz-Katastrophe 1986 in den Rhein gesprungen. Der Fluss war völlig tot. Und eigentlich Basel ist ja das Ereignis, was man dann auch als Folge einer Entwicklung verstehen kann, die damit zu tun hat. Also nach der Katastrophe hat sich diese Stadt dem Fluss sehr stark geöffnet, was auch ganz stark der Beteiligung von BürgerInnen, der geschuldet war, also dass eigentlich Leute auf einmal aufmerksam geworden waren. Dieser Fluss ist wichtig für die Stadt, den können wir nicht einfach nur vorbeifließen lassen und ab und zu vergiften, sondern wir engagieren uns dafür. Und dann hat es nochmal 10 Jahre gedauert und ab den 90ern und den frühen Nullerjahren ist dann dieses Reinschwimmen auf einmal eine ganz große Nummer geworden und in Basel ja mittlerweile sowas wie Kulturgut eigentlich, so ein Status, mit dem heute auch die großen Unternehmen werben als Stück Lebensqualität, um ihre Experten nach Basel zu locken.
Es gibt ja auch wunderbare Beispiele aus Skandinavien, wo Badestellen an Kanälen, Stadtstrände und so weiter gebaut worden sind. Tolle Sprungbretter auch in Aarhus zum Beispiel. Die Menschen drehen ja geradezu durch an diesen Orten. Warum ist es dennoch so schwer, das durchzufechten? Liegt es wirklich an der Sauberkeit der Gewässer?
Nee, ich würde sagen, es liegt fast nie an der Sauberkeit der Gewässer. Eine für mich erstaunliche Konsequenz von dem, was ich hier gehört habe, ist ausschlaggebender eigentlich, dass wir eben eine Haltung haben, und zwar eine, die wir uns alle teilen, eine Haltung in der Politik, in der, ich sag mal, öffentlichen Wahrnehmung, auch bei den Menschen selber, dass sich das vielleicht nicht gehört oder das nicht geht oder dass es irgendwie eigentlich schmutzig und gefährlich ist. Und dann müssen wir uns erstmal herausarbeiten, das ist uns ja auch zum Beispiel jetzt in Berlin, bleiben wir mal da, eben genau 100 Jahre jetzt eingetrichtert worden. Also dieser Fluss ist erstens schmutzig, gefährlich und dann irgendwann wurde auf uns geschossen, wenn wir darin schwimmen wollten und so weiter. Der hat natürlich ein wahnsinnig schlechtes Image bekommen und so hält es sich im Prinzip heute in der Wahrnehmung. Und das müssen wir erstmal aufbrechen, weil tatsächlich die Gegebenheiten gar nicht so schlecht sind.
Wie geht denn die Stadt Rotterdam? Sie haben ja eben schon gesagt, Sie sind da als Gipfel oder als Tagungsteilnehmer erstmal alle gemeinsam ins Wasser gesprungen. Wie geht zum Beispiel die Stadt Rotterdam mit ihrem Wasser und mit dem Schwimmen um?
Ja, sehr spannend. Also Rotterdam ist ja, gehört ja zu den Städten, wo man sagen kann, also die haben ja auf jeden Fall eine ernsthafte Schifffahrt hier, ne? Also kein Zweifel. Und dennoch hat Rotterdam eigentlich jetzt den Move gemacht zu sagen, wir wollen unsere Gewässerflächen eben auch für die Bevölkerung öffnen. Also bisher gilt eigentlich auch das Prinzip, das ist überall verboten. Schiffe haben den Vorrang. Und die Stadt hat jetzt eben an einigen Stellen, also konkret in den Rheinhafen, haben sie eben jetzt eine Zone geschaffen, wo das schon geht und weitere sind geplant. Und also es besteht einfach eine große Offenheit, das natürlich auch als Plusraum für die Stadt zu verbuchen. Also es ist ganz klar ein Entwicklungsaspekt und ich würde auch mal sagen, bald ist das ein Statusaspekt für eine Stadt, dass sie eigentlich sauberes Wasser und eine Schwimmmöglichkeit hat. Wenn wir mal jetzt ernsthaft auf die Oberflächengewässer in Berlin schauen, also jetzt die Spree in erster Linie und die Kanäle, dann ist ja so, dass eigentlich die ursprüngliche Bestimmung, nämlich Transportweg zu sein, spielt effektiv eigentlich keine Rolle mehr. Das ist eine Randerscheinung geworden. Und wir haben ja auf der Spree heute schon eine überwiegend touristische Nutzung. Das heißt, da fährt also die weiße Flotte in der Stadt im Kreis rum und die Leute sind darüber happy. Aber es ist natürlich weiterhin eine sehr exklusive und einseitige Nutzung des Gewässers. So ähnlich, wie wir sagen würden, der öffentliche Raum, da lassen wir nur Busse im Kreis fahren und alle anderen sind ausgesperrt. Also da ist Luft nach oben, aber der Trend ist natürlich klar. Die Spree ist seit langer Zeit eigentlich im Sinne ihrer gesellschaftlichen oder stadtentwicklungspolitischen Bedeutung ist es eigentlich eine Ressource der Erholung, der Erbauung etc. und nicht mehr der Transportweg, die sie war im 19. Jahrhundert.
Tim Edler, wie gestalten Städte ihre Flussbäder? Was bekommt man bei diesem Gipfel da präsentiert?
Also ich glaube, wenn wir jetzt sagen, wie sehen die eigentlich aus, ist das eine Sache, die hier gar nicht so stark im Mittelpunkt steht. Also wirklich wird sehr wenig diskutiert, einzelne Anlagen in den Städten geplant sind. Also die Hauptsache weiterhin ist eigentlich überhaupt die Voraussetzungen zu schaffen, dass man sowas planen kann. Das ist eigentlich die große Hürde. Das haben wir in Berlin auch. Wir haben ja als Verein letzte Woche demonstriert für die Aufhebung des pauschalen Badeverbotes, was wir auch für rechtswidrig halten in Berlin. Und da wird auch weltweit angesetzt, erstmal überhaupt die Voraussetzungen zu schaffen, auf legale Weise in den Fluss reinzukommen und dann natürlich auch nach und nach die Probleme, die die Flüsse haben, anzugehen. Aber das steht nicht im Vordergrund zu sagen, wir müssen jetzt erstmal irrsinnig klären und bauen und verändern, ehe wir dann reingehen, sondern wir sehen, dass der Weg umgekehrt ist. Wir können zuerst in die Flüsse rein und dann können wir sie qualifizieren.
Haben Sie diesen Gipfel auch veranstaltet, um Rückendeckung für Ihre Berliner Initiative zu bekommen aus aller Welt?
Also ich würde mich freuen, wenn dieser Effekt entsteht. Und ich glaube, wir haben viel Grund zu hoffen, dass das möglich ist. Also auch die Berliner Verwaltung, wie eigentlich alle Verwaltungen weltweit, sind ja in so einer Mischung aus Bequemlichkeit, Trägheit, aber auch Angst gefangen. Das heißt, die starren immer alle in alle Richtungen. Wie geht das? Wie machen das andere? Und dass man überhaupt jetzt international sieht, andere machen das. Andere machen uns das vor, ganz konkret. Vor allen Dingen natürlich auch Orte, zu denen wir hinschauen. Ja, Kopenhagen macht es, Rotterdam macht es, Basel macht es, Zürich macht es. Ja. Und das sind ja alles Orte, die auch zeigen, wo eine Entwicklung hingehen kann für eine Stadt. Und ich glaube, Berlin kann sich jetzt entscheiden, bleiben wir da, also werden wir irgendwann abgehängt sein? Und dann sind wir einer dieser Orte, wo weiterhin wie in, sagen wir, problematischen Gegenden der Welt das Wasser schlecht ist und unbenutzbar, oder haben wir diesen Trend eben auch mitgemacht? Und ich glaube, da muss man tatsächlich auch ein bisschen ansetzen und sagen, liebe Verwaltung, euer Verbot war richtig und gut 100 Jahre lang, aber jetzt ist es nicht mehr zeitgemäß, jetzt müssen wir einen Schritt weitergehen.
Der Architekt und Flussbadaktivist Tim Edler mit Eindrücken vom ersten Swimmable City Summit in Rotterdam, wo sich Experten von städtischen Flussbädern treffen. Tim Edler, ich danke Ihnen ganz herzlich für das Gespräch und wünsche weitere schöne Bademomente in Rotterdam.
Ja, vielen Dank.
Fazit.
Ein Festival der großen Fragen, des gemeinsamen Nachdenkens und des lebendigen Austauschs will es sein, die Phil Cologne. Ja, das einzige Philosophiefestival in Deutschland wurde heute eröffnet. Und mit Blick auf das Programm scheint es auch dieses Mal wieder zu gelingen, aktuelle Themen der Menschheit, kann man schon sagen, zu verhandeln. Freiheit, Liebe, Krisen, Chancen, die Revolution des weiblichen Amerika oder der Aufbruch ins All. Den Auftakt heute Abend machte der Schriftsteller Daniel Kehlmann mit dem Philosophen Markus Gabriel über künstliche Intelligenz. Und dann diskutierten auch noch Robert Habeck und der Kabarettist Florian Schröder über Demokratie im Ernstfall. Tobias Bock ist der Verantwortliche für das Programm. Guten Abend, Herr Bock.
Guten Abend, freut mich.
Zur Phil Cologne gehören ja auch immer die großen Namen. Ist es Ihnen eigentlich von Anfang an gelungen, die für das Festival zu gewinnen? Und wenn ja, wie?
Naja, wir machen das im 13. Jahr und im ersten Jahr mussten wir wirklich ganz schön ackern bei den Beteiligten, um die erstmal zu überzeugen davon, was wir wollen, was das für ein Projekt ist. Wir mussten mit den Verlagen sprechen, mit den möglichen Gästen. Und nach einem Jahr hat sich das dann aber ganz gut etabliert, sodass jetzt unsere Anfragen Gehör finden.
Die haben sich anscheinend alle wohlgefühlt auf der Bühne.
Ja, hoffentlich, größtenteils. Uns kommt natürlich auch zugute, dass wir sozusagen ein Schwesterfestival der eingeführten Lit Cologne sind und da natürlich unsere Kontakte und unseren Ruf auch nutzen konnten, um dieses neue Projekt, was jetzt gar nicht mehr so neu ist, 13 Jahre, wie gesagt, auf die Bühne zu bringen.
Heute Abend, wie erwähnt, Habeck und Kehlmann, da war der Saal wahrscheinlich auch ausverkauft.
Ja, es ist tatsächlich sehr erstaunlich. Also heute hatten wir 3 Veranstaltungen zum Start und da haben wir über 2000 Menschen bewegt, sich mit philosophischen, politischen Themen zu konfrontieren, an einem Montagabend wohlgemerkt. Das ist schon bemerkenswert, ja.
Was nehmen Sie denn, Tobias Bock, von diesem Abend mit? Ich weiß nicht, bei welcher Veranstaltung Sie jetzt waren.
Ich war jetzt tatsächlich bei dem allerersten Auftakt mit Markus Gabriel und Daniel Kehlmann, die sich tatsächlich über das neue technische Phänomen KI unterhalten haben und da wirklich sehr gekonnt, geistreich und klug dieses Phänomen versucht haben, in den Griff zu kriegen oder neu zu perspektivieren.
Ja, dieses Festival Phil Cologne will ja auch ein Ort sein, an dem Zweifel erlaubt sind und provokante Thesen formuliert werden können. Bei welchen Veranstaltungen ist das denn zu erwarten in diesem Jahr?
Das weiß man vorher noch nicht so ganz und wir laden auch nicht auf die Provokationen ein, das liegt uns nicht, aber wir haben tatsächlich einige Podien, wo wir Diskussionen erwarten. Also zum Beispiel trifft Ulf Poschert den Verfassungsrechtler Christoph Möllers, die beiden sprechen über Freiheit und was das bedeuten kann. Das kann ich mir tatsächlich als anregende Diskussion vorstellen. Die Klimaaktivistin Luisa Neubauer trifft die Strafrechtsprofessorin Frauke Rostalski und die beiden überlegen, wie ein sinnvoller Klimaschutz aussehen könnte. Also da kann ich mir vorstellen, dass die Meinungen nicht immer ganz auf einer Linie liegen.
Wir leben ja in außergewöhnlichen Zeiten. Der Krieg rückt näher an die westlichen Gesellschaften heran, Extremismus, Hass im Netz. Vielen Leuten ist dabei ja schon auch ein bisschen mulmig. Was kann oder was will die Phil Cologne da beitragen oder leisten?
Also im besten Fall wollen wir versuchen, aus diesem reflexhaften schnellen Reagieren rauszukommen und vielleicht einen Schritt zurückzutreten und irgendwie grundlegende Fragen zu stellen und sich einfach mal 90 Minuten ein bisschen vertieft, ohne starke erste These und ohne die schnelle Sentenz sozusagen zu unterhalten und vielleicht zu tieferen Gedanken führen und erstmal zu fragen, was können wir denn eigentlich jetzt wissen, was kann man annehmen? Also aus dieser schnellen, auch medialen Hektik einen Schritt rauszutreten, um tatsächlich, wenn es geht, eine Ebene tiefer zu graben und zu schürfen. Und dann kann man auch als Publikum, auch wenn man vielleicht dann und wann ein bisschen gefordert wird, ein bisschen was mitnehmen und weiter nachdenken und vielleicht zu einer eigenen Position finden. Oder erkennen, welche Fragen denn zu stellen wären. Und ich glaube, allein darin liegt schon oder könnte ziemlich viel liegen.
Es ist in diesem Jahr die 13. Ausgabe des Festivals. Sie haben es gerade schon gesagt. Wie würden Sie sagen, hat sich denn das Publikum, das Festivalpublikum verändert? Und was wünschen Sie sich für die nächsten Tage?
Also, was wirklich erstaunlich ist und toll, und die Kulturbranche sagt ja manchmal über die Silberrücken, die sozusagen dann, also dass das Publikum nur noch älteren Personen bestünde. Ich habe mich heute umgeschaut im Saal. Und es war wirklich sehr durchmischt. Das war wirklich von jung bis alt, konnte man sehen, die wirklich aufmerksam der Diskussion gefolgt sind. Das hat große Freude gemacht. Und gerade das jüngere Zielpublikum sozusagen versuchen wir natürlich auch mit entsprechenden Formaten noch ein bisschen weiter sozusagen an die Filmkolonne heranzuführen. Und was sehr
was
wichtig
sind das
ist,
für Formate?
Also jetzt haben wir zum Beispiel etwas über Polyamorie, würde ich sagen, dass das doch eher so die Menschen zwischen 20 und 35 interessiert. Wir haben etwas über Rassismus in der Philosophie und die Frage, wie, ob Kant unter Umständen zu canceln wäre oder auch nicht, was natürlich in beide Richtungen irgendwie reflektiert wird. Und wir haben vor allem ein großes Kinder- und Jugendprogramm, wo Jugendliche und auch Grundschulkinder in Klassenstärke vormittags Veranstaltungen besuchen und philosophisches Denken und Argumentieren lernen und interaktiv mit den Gästen dann ins Gespräch auch kommen. Und das ist eigentlich, würde ich fast sagen, fast die wichtigste Säule dieses Festivals. Denn ja, denken lernen kann eigentlich nie schaden, gerade in Tagen wie diesen.
Tobias Bock, Programmleiter der Filmkolonne der ersten Stunde über das Festival, das heute Abend eröffnet wurde. Viel Spaß, Herr Bock, in den kommenden Tagen. Ja, und viel Erfolg.
Ich danke Ihnen sehr.
Das Ende des Pluralismus wurde in Russland schon vor vielen Jahren eingeleitet. Zunächst wurden die Medien auf Linie gebracht, doch längst trifft das auch die Kunst. Ausstellungen propagieren den Krieg, Theater inszenieren dezidiert patriotische Stücke und werden mit solcher Ausrüstung sogar neu gegründet. Viele Menschen fühlen sich an die Sowjetzeit zurückerinnert, als auch die Kulturszene nur eine Ausrichtung kannte. Für diejenigen, die sie bedienen, lohnt sich das, wie Sabine Adler berichtet.
Viele, denen wegen kritischer Worte gegen den Krieg Strafverfahren wegen Diskreditierung der Armee drohten, verließen Russland. Unter ihnen Kirill Serebrennikow, der schon seit 2017 im Moskauer Hausarrest saß, und Timofei Kolyabin, dessen Tannhäuser-Inszenierung 2014 auf Druck der russisch-orthodoxen Kirche nach nur 4 Vorführungen im Theater von Novosibirsk abgesetzt wurde. Am Badischen Theater in Karlsruhe hat er jüngst Bertolt Brechts Furcht und Elend des Dritten Reiches auf die kleine Bühne gebracht. In Russland erschien vielerorts an den Fassaden von Theatern ein riesiger Buchstabe, Z, das Symbol der russischen Armee für ihren Feldzug gegen die Ukraine. Auch lassen sich russische Künstlerinnen und Künstler in Propagandashows für den Staat einspannen und treten für Summen zwischen 20 und 40.000 Dollar bei Gastspielen in den russisch besetzten Gebieten der Ukraine auf, die anfangs Alexander Kibowski, der Kulturdezernent der Stadt Moskau, organisierte. Inzwischen wird wegen Unterschlagung gegen ihn ermittelt. Zuvor schwärmte er im russischen Staatsfernsehen von den Künstlern mit Fronterfahrung, denen eine verheißungsvolle Zukunft winke. Wenn sie von der Front zurückkommen, werden sie die echte kulturelle Elite bilden, die die Kontinuität der großen russischen Kultur weiterführt. Eine neue Qualität der künstlerischen Gefolgschaft allerdings erreichten diejenigen wie Sacha Prilepin, die selbst politischen Druck ausüben. Nach Meinung des Schriftstellers müssten dringend Theaterstücke über die Militäroperation, wie der Krieg gegen die Ukraine genannt wird, verfasst und aufgeführt werden. In Moskau gäbe es rund 100 Theater. Ein neues patriotisches könne ein Treffpunkt für diejenigen werden, die aus dem Krieg zurückkehren bzw. ihn unterstützen.
Безусловно, в России сформировался класс.
Zweifellos hat sich in Russland eine Klasse, ein Segment von Menschen gebildet, die Kunst, Poesie und Kino schätzen, denen an der Bekräftigung traditioneller, motivierender Werte liegt, einschließlich der Werte des Militärdienstes. Ich wünsche mir, dass dieser Teil stärker wird, dass er einen Namen bekommt, dass er wächst. Vor seiner Schriftstellerkarriere gehörte der Bestseller-Autor Prilepin zu den russischen Besatzungskräften in der Ostukraine und kämpfte im Tschetschenienkrieg. Machthaber Putin griff Prilepins Vorschlag, in Moskau ein eigenes Theater für patriotische Dramatik zu gründen, auf und erteilte einen entsprechenden Auftrag. Igor Larin, Schauspieler und Regisseur, zog nach. Er möchte ein Pendant in St. Petersburg mit dem Namen Patriot gründen und darin Werke inszenieren, die von oder über Teilnehmer der Militäroperation geschrieben wurden. Während den sogenannten Patrioten alle Türen offen stehen, verbüßen die Regisseurin Jewgenia Berkowitsch und die Dramatikerin Svetlana Petritschuk in einem Lager ihre Haftstrafen von 6 Jahren. Ihnen wurde Terrorismus vorgeworfen, weil sie in ihrem Theaterstück Finist, der tapfere Falke, Frauen in den Mittelpunkt gestellt haben, die zum IS gegangen sind, um dort Kämpfer zu heiraten. Ein Antiterrorstück, das die Denunzianten der beiden Künstlerinnen aber nicht verstehen konnten oder wollten. Unter denen, die die jungen Kolleginnen anzeigten, gehörte der vielfach ausgezeichnete und zum Kriegspropagandisten gebandelte Regisseur und Schauspieler Nikita Michalkow, der wie Prilepin auch auf der Sanktionsliste der Europäischen Union steht.
Sabine Adler über die Veränderung der russischen Kulturszene Richtung Patriotismus.
100 Euro für Kino, Theater, Bücher oder Konzerte. Der Kulturpass, mit dem 18-Jährige kostenlos zum Beispiel ins Kino oder Theater dürfen, steht offenbar auf der Kippe. Kulturstaatsminister Wolfram Weimer will sich nicht festlegen, ob das Angebot fortgesetzt wird. Zunächst solle überprüft werden, ob das Projekt seiner Vorgängerin Claudia Roth bislang ein Erfolg war. Das berichtet die Deutsche Presseagentur. Im vergangenen Jahr hatte der Staat jungen Menschen zur Volljährigkeit 100 Euro geschenkt, als Gutschein, mit dem auch Bücher gekauft und Konzerte besucht werden können. Die Grünen sind für eine Fortsetzung des Programms. Gerade für Jugendliche aus Familien mit wenig Geld öffne der Kulturpass Türen, die sonst oft verschlossen blieben, sagte Vize-Fraktionschefin Misbah Khan der dpa. Ziemlich genau 12 Jahre sind seit dem ersten Spatenstich zur Rekonstruktion des Berliner Stadtschlosses vergangen. Nun werden die letzten 19 Balustradenfiguren installiert. Es ist der letzte Bauschritt in der umstrittenen Schlossfassade. Die Rekonstruktion sei damit abgeschlossen, erklärte der Generalintendant der Stiftung Humboldt-Forum Hartmut Dugalo. Insgesamt hat der Neubau des Berliner Stadtschlosses über 680 Millionen Euro gekostet. Der Nachbau der historischen Fassade wurde dabei komplett durch Spenden bezahlt, die der Förderverein Berliner Schloss eingeworben hat. Teilweise stammten sie aus umstrittenen Quellen. Daran und überhaupt am Wiederaufbau der Berliner Schlossfassade gab es viel Kritik. Einige Historiker meinten, die Rekonstruktion einer preußischen Herrscherresidenz könne als reaktionäres kulturelles Symbol verstanden werden. Am Ende des Jakobswegs erreichen die Pilger die Kathedrale von Santiago de Compostela, ein UNESCO-Weltkulturerbe. Am Eingang könnten demnächst wieder die beiden Statuen von Isaak und Abraham aus dem 12. Jahrhundert stehen. Der oberste Gerichtshof Spaniens entschied, dass die Nachfahren des Diktators Franco die beiden romanischen Statuen an die Stadt Santiago de Compostela zurückgeben müssen. Die Franco-Familie behauptete, die Figuren seien über einen Antiquitätenhändler erworben worden. Das Gericht war der Meinung, dass die Skulpturen 1952 nicht legal in den Besitz der Familie gekommen sind. Damals gefielen sie der Frau des Diktators so gut, dass sie sie in ihre Sommerresidenz bringen ließ. Er galt als einer der bedeutendsten Bildhauer der italienischen Nachkriegsmoderne. Nun ist der Bildhauer Arnaldo Pomodoro gestorben. Pomodoro wurde für seine abstrakten Skulpturen bekannt, insbesondere für glänzende, gespaltene Kugeln. In der Trauerbekundung des italienischen Kunstministeriums hieß es, seine offenen und verwundeten Sphären erzählten uns von der Zerbrechlichkeit und Komplexität der Menschheit und der Welt. Pomodoros Werke sind weltweit zu sehen, vor dem Hauptquartier der Vereinten Nationen in New York, aber auch in Deutschland.
Von den Kulturnachrichten hier bei Fazit geht es jetzt schnurstracks in die japanische Mythologie. Dort gibt es die Gestalt des Hasen im Mond, der sich bei Vollmond zeigt, wenn man ihn denn sehen will. So wie man hier auch den Mann im Mond sehen kann, wenn man es denn will. Der Dirigent Kent Nagano hat sich seiner Geschichte angenommen, zusammen mit einem berühmten Schauspieler des japanischen No-Theaters, nämlich Akihiro Yamamoto. Und er verknüpft das dann auch noch mit Arnold Schönbergs Pierrot Lunaire. Heute Abend war The Spirit of the Moon in der Münchner Muffathalle zu sehen unter Mitwirkung des Philharmonischen Staatsorchesters Hamburg. Und für uns mit dabei war der Kritiker Jörn Florian Fuchs. Herr Fuchs, da kam ja einiges zusammen, berühmte Menschen und eine uns doch eher fremde japanische Kultur, aber sicher keine Tiere auf der Bühne, oder?
Doch, doch. Also auf der Bühne heißt natürlich erstmal auf der unsichtbaren Bühne, sprich bei dem, was dort erzählt wird. Da gibt es neben dem erwähnten Hasen auch noch einen Affen und einen Fuchs. Aber es gibt auch den Hasen selber, der im ersten Akt dieses No-Theaters von Yamamoto verkörpert wird. Das ist wie immer in dieser Theaterform natürlich sehr stilisiert. Also es ist eine Figur, die maskiert ist, die mit sehr, sehr viel Haaren daherkommt, mit so einer irrsinnigen Perücke. Und diese Perücke verschwindet dann auch später, weil dieser Hase ja ein relativ tragisches Schicksal erlebt.
Was hat es denn mit dieser Hasenfigur im Mond auf sich?
Diese Fabel kennt offenbar in Japan wirklich jedes Kind. Das ist so, dass die Eltern ihren Kindern diese Geschichte vorlesen oder zum Teil dann auch vortragen oder gar vorsingen. Und entsprechend ist es ein Klassiker. Eigentlich ist es relativ simpel. Es ist ein Mönch zu erleben, der am Ende der Fastenzeit dort durch die Gegend läuft und verschiedene Figuren trifft. Und der Hase kommt dort und es geht nun darum, am Ende der Fastenzeit soll etwas geopfert werden. Und der Hase hat partout nichts und opfert sich selber und springt in ein Feuer hinein und wird dann, kann man so sagen, eigentlich verklärt. Denn dieser Mönch legt beim Mondgott ein gutes Wort ein und sagt also, dieser Hase hat sich selber geopfert und er wird dadurch dann erlöst. Die eigentliche Quintessenz oder, wenn man so will, die moralische Idee hinter dem Ganzen ist, diese anderen Tiere zum Beispiel, die auftauchen, die geben Opfergaben. Aber die Opfergaben, die haben sie geklaut oder die haben sie sich irgendwo hinher besorgt. Und eigentlich ist die Kernaussage, der gar nichts hat, der gibt sich selber hin und gewinnt sich dadurch wieder voll und ganz. Also so eine typische fernöstliche Denkfigur.
Das hat Kent Nagano wohl sehr interessiert und fasziniert, aber eben auch Arnold Schönbergs Pierrot Lunaire. Wie werden denn diese beiden Geschichten miteinander verquickt?
Also diese Figur des Pierrot Lunaire, dieses ganz eigenwillige, eigenartige Wesen, das ja in diesem avantgardistischen Stück von Schönberg erklingt, das ist im Grunde genommen, ist es diese Hasenfigur, wobei das eben eine Sängerin hier ist, eine Wagner-Sängerin, die einige noch kennen, Mihoko Fujimura, die hier auftritt und diesen Sprechgesang, diese spezielle Gesangstechnik realisiert. Im Grunde ist so ein No-Stück in drei Teile organisiert. Erster Akt, dann ein Intermezzo und der zweite Akt. Und wir erleben nun anstelle des Intermezzos kein No-Theater, sondern Auszüge aus dem Pierrot Lunaire als ein Konzert. Und diese Verbindung ist frappierend, finde ich, weil beide Zugangsweisen des Erzählens, beide auch Gesangstechniken oder Rezitationstechniken sind erstmal eigenwillig. Man muss sich da einhören. Der Schönberg ist nicht so weit weg an einigen Punkten von dem No-Theater. Das fand ich total interessant. Und diese Verbindung letztendlich auf einer musikalischen, aber dann auch auf einer semantischen Ebene hat, denke ich, vor allen Dingen Nagano gereizt.
Ja, wir können ja gleich mal in einen Ausschnitt reinhören. Man kann sich's kaum vorstellen, so diese Verbindung zwischen traditionellem No-Theater, das ja auch so streng formalistisch ist, und Schönberg dann eben streng atonal. Ich spiele mal einen Ausschnitt an.
Ja.
Da haben wir mal diese Überlappung zwischen noch Nottheater und dem Schönberg. Das ist überwiegend allerdings eher getrennt. Und ich muss sagen, auch in dieser Kombination funktioniert das. Es gibt, ich würde es mal nennen, eine sanfte Übertitelung. Das heißt, wir kriegen einfach mit, wo wir gerade sind. Und es gibt auch eine kleine Einführung, die auch unglaublich klug gemacht ist, weil sie nämlich die vier Instrumentalisten, die Darsteller des Nottheaters mit ihren Instrumenten vorstellen. Nagano sagt ein paar Worte, sodass man insgesamt einen 90 Minuten kompakten Abend hat, der einen diese Kultur wirklich nahe bringt. Und ich will mal so sagen, ich bin mir nicht sicher, ob alle Zuhörerinnen und Zuhörer heute in München so einen direkten Zugang hatten zum Schönberg, ja, und den mal eben so weghören. Also im Grunde sind es vielleicht für einige zwei Fremdheitserfahrungen, die aber auf eine ganz wundervolle Weise, finde ich, heute hier sich harmonisch zusammengefügt haben. Schade ist nur, dass das Projekt erstmal wohl nicht weitergespielt wird, weil man einfach Dispositionsprobleme hat. Ich hatte noch mit dem Management gesprochen, weil das ist ein Format, das man durchaus auf Tour schicken könnte. Also das ist extrem lohnenswert, finde ich.
Das heißt, das wird jetzt nur heute Abend einmal gespielt oder wurde nur einmal gegeben?
Mir wurde gesagt, dass die Mitglieder des Nottheaters aus Osaka, dass die schon wieder morgen früh im Flieger sitzen und Herr Nagano nimmt ja Abschied als GMD in Hamburg. Und die etwas surreale Wolte an dem Ganzen ist natürlich, dass es wirklich Mitglieder seines Philharmonischen Staatsorchesters Hamburg sind, die nun ausgerechnet in München spielen, aber halt nicht in Hamburg.
Hamburg zurück, ne? Muss.
Aber er hat ja vielleicht ein bisschen mehr Zeit in Zukunft, um das weiterzuentwickeln. Man hat gemerkt, wie sympathisch auch diese Figuren sind. Yamamoto ist auch so einer, also der hat sich dann auch extrem häufig am Schluss dann in dieser stilisierten Weise noch verbeugt und im Grunde genommen nicht nur den Applaus angenommen, sondern auch ein bisschen vermittelt, dass wir durchaus dankbar sein können, dass wir ihn und seine Truppe da jetzt erleben, weil das eben nicht selbstverständlich ist. Also das hatte man auch immer diesen Eindruck, die wissen schon alle, was sie können und ob das für uns fremd klingt oder nicht, sage ich mal, das sind schon Kapazunder, sagt der Österreicher, die es gar nicht nötig haben, sich zu beweisen. Und das merkt man schon, also diese absolute Souveränität merkt man natürlich auch bei diesem Nottheater.
Jörn Florian Fuchs über The Spirit of the Moon heute Abend in der Muffathalle München, ein Projekt von Kent Nagano und dem No-Schauspieler Akihiro Yamamoto mit seiner Theatertruppe. In Berlin eröffnet morgen ein neuer Kulturort, das Petri, ein modernes, kantiges Gebäude, das auf 7 Etagen versuchen will, Menschen für Archäologie zu begeistern. An genau dem Ort, an dem Berlin einst gegründet wurde. Es ist ein gemeinsames Projekt des Museums für Vor- und Frühgeschichte und des Landesdenkmalamtes in Berlin. Und das erklärte Ziel lautet, Archäologie sichtbar, sehbar, fühlbar und hörbar zu machen. Mir alleine über ein Haus, das vieles sein will, nur kein Museum.
Die Gertraudenstraße in Berlin. Eine 8-spurige Schneise mitten durch die Stadt. Hier befindet sich der historische Ursprung Berlins. Und genau hier eröffnet jetzt, nach gut 15 Jahren Vorbereitung, das Petri. Ein zeitgenössischer, minimalistischer Neubau auf 7 Etagen. Ein Zentrum für Archäologie, das seinen BesucherInnen einen Blick hinter die Kulissen archäologischer Arbeit eröffnen will. Matthias Wemhoff, Direktor des Museums für Vor- und Frühgeschichte.
Wir merken immer, sobald man was Praktisches anbietet, sobald mal Restauratoren arbeiten, sobald man sagt, okay, wie funktioniert überhaupt eine Grabung, das stößt auf wahnsinnig Interesse.
Ein Interesse, dem das Petri gerecht werden wollte, durch etwas,
was tatsächlich den Erkenntnisweg von Archäologie auch vermittelt. Also eine Schule des Sehens letztlich, eine Schule des Begreifens, wie funktioniert Archäologie.
Für die Antwort auf diese Frage bietet das Petri beste Bedingungen. Was zuallererst an der Geschichte des Ortes selbst liegt. Denn dort, wo jetzt das neue vom Architekturbüro Florian Nagler entworfene Haus Neugierige anlocken will, stand einst die Petrikirche, eine der ersten Kirchen Berlins, erbaut um 1230. Im Zweiten Weltkrieg wurde sie schwer beschädigt, in den 1960er Jahren von der DDR-Regierung abgerissen. Auf der Brache entstand ein Parkplatz. Doch das Wissen um den stadtgeschichtlich bedeutsamen Ort blieb im Bewusstsein. So begann 2007 eine groß angelegte Ausgrabung, die neben den Kirchenüberresten noch weitere Fundamente zutage förderte. Die Überreste einer mittelalterlichen Lateinschule, vermutlich die erste Schule Berlins. Dieser Sensationsfund gab den Ausschlag. Die Idee für ein Haus der Archäologie im Zentrum Berlins war geboren. Denn mit der Ausgrabung der ehemaligen Schule, so Anne Sklebitz, Leiterin des Hauses, wurde auch
die Relevanz des Ortes tatsächlich neu wiederentdeckt für die Stadtgeschichte. Und das hat Diskussionen dazu angeregt. Was will man mit so einem Ort machen in einer Stadt, wo so viel vergangen und vergessen ist? Will man daran erinnern? Wenn ja, wie? Und im Endeffekt Jahre gedauert mit der Entscheidung zu sagen, okay, da möchte man jetzt ein Besucherzentrum draufbauen, man möchte Werkstätten einrichten, man möchte die Relevanz der Archäologie für die Stadt und was da eigentlich passiert mit der Erforschung sichtbar machen.
35 Millionen Euro hat der Bau gekostet, finanziert zu 90% vom Bund. Das Besondere am Petri, das Haus mit seiner Ausstellungsfläche von 1200 Quadratmetern, ist sowohl Sammlungsort für archäologische Fundstücke, gleichzeitig aber auch Schauwerkstatt, in der man ArchäologInnen hinter Glaswänden beim Restaurieren und Dokumentieren zuschauen kann. Vieles dürfen die Besuchenden sogar anfassen. Und deswegen, so Anne Sklebitz, ist das Petri auch kein Museum.
Dadurch, dass bei uns halt wirklich die Werkstätten einsehbar sind und an den Vermittlungsstationen die Prozesse dazu erklärt werden, wollen wir wirklich, dass Forschung und Wissenschaft transparent wird, dass man sieht, was passiert eigentlich mit so einem Fund nach der Grabung auf dem Weg in die Ausstellung sozusagen, wo er erforscht wird. Das bleibt ja sonst meistens im Verborgenen. Man kann vielleicht nochmal die Grabung besuchen und dann sieht man den Fund im Museum, aber was dazwischen passiert, das kriegt man dann jetzt nur bei uns mit.
Durch 7 Etagen hindurch kann man diese Prozesse mitverfolgen. Man beginnt unter Tage, wo das Petri eine Ausgrabungsstätte birgt. Die alten Mauern der Lateinschule und der Petrikirche. Hier darf man Fundstücke auch ertasten und kann hören, wie es klingt, wenn die Grabungsschaufel auf unterschiedliche Materialien stößt. In den oberen Etagen werden die Prozesse der Dokumentation, Konservierung und Restaurierung erfahrbar gemacht. Matthias Wemhoff.
Man kann den Weg der Erkenntnisgewinnung nachvollziehen. Also auch was muss ich machen, ganz handfest, wenn ich etwas aus der Erde hole? Wie muss ich ein Stück Leder behandeln, damit es nicht zerfällt oder Holz? Wie kriege ich raus, ob ein rostiger Klumpen einen wichtigen Inhalt hat oder nicht?
Und natürlich hat Matthias Wemhoff auch Lieblingsstücke.
Besonders berührend tut mich im Augenblick ein kleiner Kinderschuh, der gerade erst fertig restauriert ist, der mit so großer Sorgfalt gestaltet ist, so ein kleines Stiefelchen. Ja, man sieht fast das Kind vor sich. Der kommt aus dem Mittelalter, so aus dem 13., 14. Jahrhundert, stammt aus einer Kloake. Und da kommen im Augenblick ganz viele neue Objekte raus, die uns auf Jahre auch noch in der Restaurierungswerkstatt beschäftigen werden, die uns einen faszinierenden Einblick so auch in das alltägliche Leben geben.
So wächst die Sammlung stetig weiter. Schon jetzt sind es über 100.000 Objekte aus Berlin und ganz Europa. Darunter die Schliemann-Sammlung und Teile der Sammlung des Museums für Vor- und Frühgeschichte. Auch Tagungen und Konferenzen sollen künftig im Petri stattfinden, um es zum Anziehungspunkt für Lehre und Forschung zu machen. Matthias Wemhoff denkt noch weiter. Ihm geht es auch um Berlin. Wie es wurde, was es ist.
Oberirdisch ist hier kaum noch was zu sehen von einer mittelalterlichen Stadtgenese, auch von den neueren Epochen fehlen die Sachen. Das ist im Krieg und dann vor allen Dingen auch im Wiederaufbau danach alles zerstört worden und die Stadtplanung ist darüber hinweggegangen. Und Berlin braucht, glaube ich, diese Erinnerung ganz wichtig, um auch zu guten Lösungen für die zukünftige Gestaltung zu kommen. Und all das kann man hier jetzt lernen.
Petri, der neue Archäologie-Standort in Berlin, Mia Leine berichtete. Und Ulrike Timm hat in die Feuilletons von morgen Dienstag, den 23. Juni, geblickt.
Ich bin auf dem Weg zum Gassigehen mit mir selbst. Das ist einer der freundlicheren Sätze in den Feuilletons heute, geschrieben von Isobel Markus unter der Taz-Rubrik »Was willst du machen? Mensch im Homeoffice braucht Auslauf. Ansonsten, duster ist's all überall.« Die Süddeutsche Zeitung bewirft uns mit allerhand erschreckenden Zahlen und diesem Fazit Geld für Rentner und Panzer. Jakob Piazza hat sich durch Statistiken gewühlt, den Taschenrechner gezückt und kommt zu diesem Ergebnis. 50% des Haushalts gehen demnächst an Alte und das Militär. Das zeigt, so sehr wir Kinder lieben, gesellschaftlich sind sie uns vollkommen egal. Die Süddeutsche hat das ausgerechnet anhand von Renten- und Pflegebedarf für die geburtenstarken Jahrgänge sowie der geplanten Militärausgaben. Zitat: Diese Ausgaben sind wohl durchaus sinnvoll. Unter Rentnern grassiert in absoluten Zahlen und am unteren Rand auch so schon eine für ein reiches Land beschämende Armut, auch wenn die Armut unter Kindern prozentual höher ist. Und falls Putin demnächst beschließt, den Verstand völlig zu verlieren oder die Angriffe auf Iran sich zu einem globaleren Krieg auswachsen, wäre es bestimmt gut, wenn ein paar deutsche Hubschrauber mal wieder fliegen können und es irgendwo Munition für mehr als 2 Tage gibt. Vermutlich muss man spätestens hier aber auch dies betonen. Wenn 50% des Haushalts für Alte und Schießzeug ausgegeben sind, kann man sie nicht mehr einsetzen für zum Beispiel diese 2 Posten, Kinder und Zukunftsfragen. Es gibt deutliche Überschneidungen bei diesen beiden Themen und das dürfte einer der Gründe sein, warum sie auf gleichem Niveau ignoriert werden. Der bittere, zugespitzte Ton im Artikel der Süddeutschen Zeitung schließt inhaltlich an ein Gespräch mit dem Soziologen Aladin El-Mafalani an, der letzte Woche in der SZ laut überlegte, ob Kinder in Deutschland langsam Minderheitenschutz benötigten. Jakob Biazza listet nun auf, was man der jungen Generation in den letzten Jahren alles zugemutet habe, von geschlossenen Schulen und Spielplätzen in der Pandemie über die Vernachlässigung des Bildungssystems bis hin zum Zustand der Klos in unseren Schulen, und er meint, wer sich fragt, wieso Jugendliche und junge Erwachsene gerade eine, bislang eher leichte, Tendenz zu Parteien an den politischen Rändern entwickeln, es könnte Notwehr sein. Den pointierten, jedoch mit vielen Zahlen und Nachweisen unterlegten Artikel finden Sie in der Süddeutschen Zeitung. Die Taz zitiert, was Irans oberster Führer Khamenei aus seinem geheimen Bunker twittert oder über seine Mittelsmullahs auf Social Media verbreiten lässt. Drohungen, Propaganda, alles unterlegt mit ein wenig Pseudopoesie. Dabei hat die Taz auch ältere Posts im Blick, Kostprobe von 2013 zum Beispiel. Man kann nicht alle Aufgaben seiner Ehefrau überlassen und sie dann kritisieren, denn sie sei eine Blume. Ein starker Kontrast zu der frauenfeindlichen Politik seines Regimes, in dem Frauen verhaftet, gefoltert und sogar getötet werden, wenn sie sich nicht richtig verschleiern, schreibt die Taz. Das iranische Regime hat für seine Bürger nicht einmal Schutzräume. Sie sind den derzeitigen Angriffen ausgeliefert. In Israel gibt es solche Bunker, aber auch da ist die Angst hier vor den iranischen Raketen nicht geringer. Die junge Schriftstellerin Le Yaron, 31, meint in einem beklemmenden Interview mit der Frankfurter Allgemeinen, so still, so leer habe sie Tel Aviv noch nie gesehen. Mehrfach musste das Interview mit der FAZ verschoben werden. Auch die Israelin erlebte Raketenbeschuss, musste in den Luftschutzkeller. Manchmal gab es 4 Angriffswellen am Tag. Sie hofft auf eine diplomatische Lösung. Und in der Frankfurter Rundschau bleiben wir an dieser Frage hängen. Aber wo ist das Gehirn dazu? Bezieht sich allerdings nicht auf den täglichen globalen Wahnsinn, sondern auf einen Thriller voll teuflischer Fantasie und luziferischem Humor. Zwischen 2 Buchdeckeln ist man immerhin sicher.
Das war die Kulturpresseschau von Ulrike Timm und das war Fazit, die Kultur vom Tage. Ich bin Marietta Schwarz, danke fürs Zuhören und eine angenehme Nacht.